Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Hallo ihr Lieben. Ja, first things first. Ich weiß, ihr habt viele Fragen, aber zunächst einmal zu den wichtigen Dingen. Denn es gibt eine traurige Nachricht. Die Jagdcast-Hörer der ersten Stunde werden ihn kennen und viele andere natürlich auch. Harald Fischer ist verstorben, wie seine Familie mitgeteilt hat. Und ich habe Harald im Rahmen der zweiten Jagdcast-Sendung vor über 7 Jahren kennengelernt und damals selber noch in Lohn und Brot als leitender Angestellter. War Jagdcast meine Flucht in die Welt der Jagd auf all den Geschäftsreisen. Und in den folgenden Jahren hat mich Herr Fischer immer mit Rat begleitet. Mittlerweile bin ich ja selber anerkannter Schweißhundeführer und nicht zuletzt wegen seiner großartigen Ratschläge. Von daher stelle ich mich heute mal ein bisschen bloß und veröffentliche die zweite Jagdcast-Sendung, sozusagen die Jagdcast-Classics. Auch wenn ich mit meiner Performance in den frühen Sendungen gar nicht glücklich bin, aber so what. Ich denke, so ein großer Weidmann wie Herr Fischer, der hat es verdient, seiner nochmal zu gedenken. Und mit ihm ist die Jagd definitiv auch ein Stückchen ärmer geworden. Solche Charakterköpfe, die klare Positionen vertreten, nicht aus Populismus, sondern auf Basis fundierter Erfahrungen und von fundiertem Wissen, können wir nicht genug haben und dummerweise werden es aber immer weniger. Also, Herr Fischer ist definitiv ein Vorbild, dem es nachzueifern gilt. Ja, und zu Jagdcast, da möchte ich auch nicht vorenthalten, dass es da ein paar Neuerungen gibt. Erstmal verzeiht bitte, dass es doch recht lange sehr ruhig gewesen ist, aber ich bin einfach ein bisschen abgesoffen in der Fülle an Projekten, aber dafür gibt es auch tolle Fortschritte zu verzeichnen. Also wir sind in Schleswig-Holstein so weit, dass eben tatsächlich die Regierungskoalition nicht nur einen Antrag eingereicht hat im Landtag, sondern ihn auch mit der großen Mehrheit der Stimmen der Abgeordneten bewilligt hat, dass sich eben die schleswig-holsteinische Landesregierung in Berlin im Bundesrat und bei der Bundesregierung eben dafür stark macht, dass das EEG abgeändert wird und diese Stielblüten, die ja nicht jemand wollte, dass eben Wildquerungshilfen, Grünbrücken, Wildtunnel oder elektronische Wildwarnanlagen mit Solarparks verbaut werden, dass das eben bald der Vergangenheit angehört. Aber es geht weiter. Morgen Nachmittag zeichne ich eben die nächste Jagdcast-Sendung auf und Jagdcast wird sich auch personell ein wenig verändern. Also Jagdcast wird ein bisschen weiblicher. Also da freue ich mich sehr drauf. Ja. Toni, ich will dich überhaupt nicht unter Druck setzen, aber jetzt ist es raus. Ja, also es gibt vieles, auf das wir uns gemeinsam freuen können. Aber jetzt hören wir noch ein kurzes Wort zu meinem Sponsor und dann noch einmal die zweite Jagdcast-Sendung mit Harald Fischer. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jede Anwendung die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen findet ihr unter www.vortexoptik.de.
Die Hunde, die so nach den Standardmethoden ausgebildet werden, die haben den Kopf nicht richtig unten, die laufen meterweit neben der Fährte.
Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute spreche ich mit dem Jagdbuchautor und Leiter der Schweißhundestation Langenau, Herrn Harald Fischer, über seine 30-jährige Erfahrung als Nachsuchenführer und die Früherziehung von Schweißhundwelpen. Herzlich willkommen, Herr Fischer.
Ja, herzlich willkommen, Herr Zabel.
Herr Fischer, Sie sind Leiter der Schweißhundestation Langenau, aktiver Nachsuchenführer und Jagdbuchautor. Ihr Buch wie man einen Schweißhund macht, ist gerade in der dritten Auflage erschienen und der Topseller bei Amazon. Bevor wir gleich über die Nachsuchenpraxis sprechen, würde ich gerne aber erst einmal etwas über Ihren Hund erfahren. Denn anders als weit verbreitet führen Sie weder einen hannoverschen Schweißhund noch einen bayerischen Gebirgsschweißhund, sondern eine steirische Rauherbracke. Was hat Sie zu dieser Wahl bewogen?
Das lange anhaltende Jagen. Das betrifft natürlich bei der Schweißarbeit das Durchhaltevermögen und auch bei der Harz, die lange Harz, um das Wild zu ermüden und zum Stehen zu bringen.
Und kann man sagen, dass das Eigenschaften sind, die bei der steirischen Rauherbracke ganz besonders ausgeprägt sind?
Also alle Rauherbracken, die ich bis jetzt hatte, hatten diese Eigenschaft. Und es wird natürlich auch, wie bei allen Rassen, gibt es da mit Sicherheit manchmal Leistungsschwankungen. Aber die Zucht ist schon sehr stabil und die Hunde zeigen in der Regel überdurchschnittliche Leistungen.
Ich hatte neulich ein ganz nettes Gespräch mit Ihrer Frau und da meinte sie, dass Sie eigentlich permanent in Sachen Nachsuchen unterwegs sind. Nun kann das auch gerne mal eine sehr subjektive Wahrnehmung sein. Über wie viele Nachsuchen reden wir denn im laufenden Jagdjahr?
Also seit dem 1. April sind es 125 Nachsuchen und November und Dezember waren extrem stark. Das kommt natürlich auch durch die Drückjagden, wo wir angefordert werden, und kommt auch natürlich dadurch, dass wenn die Jäger kommen Feiertage mehrere und es fällt auch mal Schnee und dadurch steigt die Anzahl der Nachsuchen an, wenn mehr gejagt wird.
In Ihren 30 Jahren als Nachsuchenführer, haben Sie da gewisse Muster feststellen können im Fluchtverhalten der verschiedenen Wildarten?
Ja, es gibt, also das habe ich in meinem Buch also schon beschrieben, es gibt insbesondere bei Schwarzwild ein ganz bestimmtes Fluchtverhalten. Man hat das Gefühl, die Sau hat nach dem Schuss sofort ein Ziel einprogrammiert und versucht es auf kürzesten Wege zu erreichen. Deswegen sind Fluchtfährten bei Sauen fast immer in gerader Linie. Wenn eine Sau eine Kurve macht und nach hinten wieder abbiegt, dann ist sie meistens schwer krank und man kommt dann relativ schnell zum Stück. Aber es geht immer fast gerade.
Sehr interessant. Konnten Sie ähnliche Muster vielleicht auch bei anderen Wildarten erkennen?
Bei Rehwild ist es ja so, dass die Stücke innerhalb von 400 bis 500, 600 Metern maximal ihren Einstand haben. Und Rehwild verhält sich nach dem Schuss völlig anders. Es ist nicht berechenbar, wo es hingeht. Es kann in jede x-beliebige Richtung flüchten innerhalb des Bestandes. Es sucht natürlich relativ gern Flächen auf, wo es auch noch, wenn es sich krank niedertut, eine Beobachtungsmöglichkeit hat. Wir haben also noch lebendes Rehwild, was beschossen worden ist, sitzt meistens in Althölzern.
Lässt sich aus Ihrer Praxis heraus bestätigen, dass bei Schwarzwild oft gar keine Pirschzeichen zu finden sind? Weder am Anschuss noch auf den ersten 1-200 Metern der Fluchtfährte?
Also es ist so, dass die Pirschzeichen bei Schwarzwild bei 50% finden wir keine. Das kann aber auch daran liegen, dass der Schütze, weil er nicht auf die Meter genau den Anschuss angeben kann. Und wir halten uns da mit unseren Hunden nicht ewig auf, sondern lassen den Anschuss voransuchen. Wenn er verweist, schauen wir, ob wir was finden, und meistens nimmt er dann die Pferde sofort auf und wir folgen dem Hund. 50% sind also keine Pirschzeichen vorhanden, auch oft auf den ersten 200-300 Metern nicht. Kein Tropfen Schweiß und trotzdem ist das Stück schwer getroffen.
Wie sollte man sich denn als Jäger nach der Schussabgabe verhalten, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass das Stück tödlich getroffen wurde?
Also es gibt einen großen Unterschied zwischen Rehwild und Schwarzwild. Also bei Rehwild sollte man mindestens eine halbe Stunde warten und dann sollte man sich leise zum Anschuss begeben, meistens ist ja dann schon dunkel, und sehen, ob Pirschzeichen zu erkennen sind. Und dann gibt es bei Rehwild zwei Sachen, entweder Lunge oder Pansen. Dann warte ich eine halbe oder dreiviertel Stunde oder Stunde und kann dann auch mit meinem eigenen Hund diese Arbeit erledigen. Wenn es undefinierbare Pirschzeichen sind, Schnitthaare, wo ich nicht weiß, von welcher Stelle sie
des Körpers vom Wild stammen, also zum Beispiel im Rehwild, die sind ja unten immer etwas heller wie an den anderen Körperteilen, oder Knochensplitter, dann sollte man diese Arbeit einem Spezialisten überlassen und erst am nächsten Tag nachsuchen. Und das Wild auch krank werden lassen, weil wenn das mal aufgemüht wird und es ist dunkel, der Hund kann im Dunkeln nicht hetzen, weil die Hetze bedingt einen Augenkontakt. Und Rehwild, das wissen wir alle, das macht, hält an, das beobachtet man bei Drückjagden, hält an, sichert, springt in eine andere Richtung ab und dann kommt der folgende Hund, muss erstmal kreisen, bis es wieder die Fährte aufgenommen hat und so verliert der Hund immer wieder den direkten Kontakt. Er kann nachts nichts ausrichten bei solchen Schüssen. Und bei Schwarzwild ist es so, wenn das Stück noch lebt, ist es extrem gefährlich, weil die wehren sich bis zum Äußersten. Und deswegen kann ich da, nehmen wir nachts grundsätzlich keine Schwarzwild-Nachsuchen an. Eigentlich nehmen wir überhaupt nachts keine Nachsuchen an. Nur in Ausnahmefällen, wenn jemand keinen Hund hat und es liegt Lunge dort, dann fährt man halt schnell hin und erledigt das.
Nun will ja kein Mensch ein Stück krank schießen. Was können wir als Jäger denn tun, um schon vor dem Schuss das Risiko eines Fehlschusses zu minimieren?
Ja, nun gut, vor dem Schuss sollte man schauen, dass das Stück breit steht, dass es nicht sich zu schnell bewegt. Beim Mond ist zu beachten, insbesondere bei Sauen, dass es meistens, sondern häufig zu Tiefschüssen kommt. Und da sollte man die Waffe so einrichten, dass sie praktisch mittig abkommen auf der Sau. Also nicht zum Beispiel sagen am Lauf hochfahren und dann abdrücken, dann sind die meisten Schüsse zu tief und die Stücke gehen dann.
Okay, sehr interessant. Nun übt die Arbeit auf der roten Fährte eine große Faszination auf Jäger aus.
Es gibt nichts Spannenderes wie eine solche Arbeit. Es ist diese große Ungewissheit am Anfang, auch die Angst, einen Fehler zu machen und dann der große Triumph beim Erfolg. Das ist eine große Bandbreite, die man auf der Jagd nicht erlebt, weil so eine Nachsuche, die über Stunden geht, die brennt sich im Gehirn ein, das vergisst man sein ganzes Leben nicht mehr. Da fahre ich nach Jahren noch vorbei und sage, da und da war das und dort.
Was raten Sie denn jemandem, der auch der Faszination der roten Fährte verfallen ist und Schweißhundeführer werden möchte?
Was ich dem rate? Ja, er muss halt sich ein Ausbildungsprogramm zurechtsehen, sich vielleicht mit einem erfahrenen Schweißhundeführer kontaktieren, ihn mal vorher begleiten und damit praktisch erst einmal in Augenschein nehmen, was auf ihn zukommt. Das ist nicht alles so leicht, was man da tut, weil es ist körperlich sehr anstrengend und es verlangt ja natürlich auch ein gewisses Zeitfenster. Ich kann, wenn ich einen Beruf habe, der praktisch mich voll in Anspruch nimmt, kann ich diese Tätigkeit nicht ausführen, weil ich muss ja praktisch in der Woche auch abrufbar sein. Das ist also von vornherein, man kann das nicht sagen, ich wäre Schweißhundeführer, ich muss erstmal meine persönlichen Umstände prüfen, ob ich das machen kann. Vom Zeitfenster her und vom Beruf her. Und auch von der Konstitution her. Es ist sehr anstrengend und wenn man mal ein gewisses Alter kommt und ich bin auch nicht mehr so weit weg, dann wird höchstwahrscheinlich die Sache sich dann von alleine beenden müssen.
Nun weiß ich aus der Vorbesprechung, dass Sie ein großer Freund der Früherziehung sind. Es wäre schön, wenn Sie da auch nochmal drauf eingehen könnten.
Ja, nun gut, es haben wissenschaftliche Untersuchungen haben ja ergeben, dass das Hundegehirn bis zur 16. Woche wächst und alles, was der Hund in diesem Zeitraum zwischen der 8. Woche, wo Sie ihn übernehmen, bis zur 16. Woche gelernt hat oder Erfahrung gesammelt hat, für immer eingebrannt soll. Und diese letzten 8 Wochen, nach dem Welpenkauf, sind unbedingt die wichtigsten im ganzen Leben. Da setzen sie die Pfeiler für die gesamte Entwicklung. Und das ist durch die Verhaltensforschung bestätigt. Das bestätigt Ziemen, Trumbler, Lorenz und so weiter. Und man muss diese Dinge miteinander verknüpfen, um dann ein Ausbildungskonzept zu entwickeln. Und außerdem muss es so sein, dass der Hund von Anfang an schwierigste Fährten gewöhnt werden muss. Das ist also nicht so, dass er praktisch erst leicht und ein bisschen schwerer und dann noch schwerer und noch schwerer, sondern der Hund ist aufgrund seiner Nasenleistung und der Frühprägung in der Lage, sofort schwierigste Fährten zu arbeiten. Allerdings unter Beachtung seiner körperlichen Konstitution. Ich kann nicht mit dem Welpen 5 Kilometer machen. Dann mache ich 300 Meter. Und das reicht. Hauptsache, er kommt hinten zum Erfolg. Und dann macht man diese Frühprägung. Man prägt ihn auf ein frisch erlegtes Stück Wild. Und dann nimmt man die Schalen, die Lunge und tritt die Pferde über Nacht gleich. Mit 2 kleinen Haken. Zwischen 300 und 400 Meter. Wenn man Angst hat, dass es nicht klappt, kann man auch 200 Meter machen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und man wird das nicht glauben. Dieser Hund nimmt die Nase runter. Er hat sein Leben nie was an, also ob er in seinem Leben nichts anderes gemacht hat und läuft da durch. Und für das erste Mal, was diese Hunde da schaffen, brauchen andere bei der Ausbildung schon ein halbes Jahr. Wenn sie mit dem Hund spazieren gehen und er kennt weder Reh noch Hase noch Stau und sie laufen im Wald, machen sie einen Reviergang und der kreuzt eine Fährte, wird der Welpe die Nase runternehmen, mit der Rute ein bisschen wackeln und versuchen da ein bisschen zu schnuppern und hinterher zu gehen. Er weiß aber noch gar nicht, dass das eine Sau ist. Er riecht nur was Interessantes. Und deswegen informiere ich alle meine Jagdfreunde oder Forststellen und sage, hör doch mal, wenn er nachts eine Sau schießt und die liegt auf den Stoppeln, aber nicht in den Brombeeren oder in den Disteln, dann ruft mich an und dann komme ich. Und dann gehe ich mit dem jungen Hund an dieses frisch erlegte Stück, was da als großer dunkler Haufen liegt. Und dann passiert immer dasselbe. Der Hund läuft um das Stück rum, bewindet die Schalen, Ein- und Ausschuss, die Schwarte, Analbereich und Gebräch. Und diese Gerüche speichert er in seinem Kopf. Und dann nehme ich diese Schalen und nehme diese Lunge und mache eine Schleppe über Nacht, 12 Stunden, und dann arbeitet dieser Welpe am nächsten Tag diese Fährte aus, ohne Wenn und ohne Aber. Und das ist so, glaube ich, das klingt, das funktioniert. Es müssen natürlich aber auch Hunde sein, die von der Rasse her dazu geeignet sind. Bei manchen Vorstehhunderassen brauchen wir 2, 3 solche Vorgänge. Aber wenn wir das mit Bracken und Schweißhunden machen, funktioniert das immer.
Prägen Sie den Hund dann auf jede Wildart separat oder nur auf die jeweilige Hauptwildart?
Nur eine Wildart. Ich muss mich... Ja, hier bei uns hier ist Schwarzwild die Hauptnachsuchenwildart. Ich muss auch verhindern, dass der Hund zum Beispiel jetzt auf Rehwild abbiegt. Der darf überhaupt kein Rehwild kennenlernen, noch nicht mal in der Wildwanne. Das ist absolut tabu. Und erst wenn der Hund seine ersten Hetzen mit Stellen nach einem Jahr ungefähr an der Sau hinter sich gebracht hat und erfahren hat, wenn ich da hinterhergehe, stelle und dann kommt mein Führer und schießt die Sau tot, dann ist das für den Hund ein Wahnsinnserlebnis. Und dann kann ich mal anfangen, ganz langsam mal Rehwild nachzusuchen. Weil sonst biege die mir Rehwild, macht denen viel mehr Spaß. Das riecht süß. Wenn man sie greift, dann schreien sie so schön. Und deswegen ist das so, Rehwild ist absolut tabu. Bis die ersten Hetzen mit Stellen und Fangschuss passiert sind. Und dann ist der auch verleitungsfest. Der Hund, den, also schade, dass Sie nicht zuschauen können, bei uns gehen Rehe vor dem Hund hoch, da sage ich halt, dann bleibt er stehen, ohne einen Ton, und dann sage ich weiter, dann nimmt er die Nase runter und geht dann auf der Schwarzwildbundpferde weiter. Sonst kann ich bei einer Nachsuche mit mehreren Kilometern, komme ich ja nicht nur an ein Reh, da komme ich an 10 Rehen vorbei vielleicht. Und da ist die Chance, wenn der nicht verleitungsfest ist, tendiert dann gegen null, dass ich hinten richtig ankomme. Und später lassen wir ihn auf Reh arbeiten. Und dann hat er unterscheiden gelernt. Das ist Sau und das ist Reh und das begreifen die relativ schnell. Ich habe da noch nie ein Problem gehabt, wenn ich Reh nachsuche und am nächsten Tag eine Sau. Das klappt.
Gibt es darüber hinaus noch etwas, was man gezielt mit dem jungen Schweißhund während dieser 8 Wochen machen sollte?
Ja, natürlich, man muss ihn auch an die Umwelt prägen. Also es ist so, man muss ihn an das Umfeld zum Beispiel, ich gewöhne ihn an Weidevieh, ich gewöhne ihn an Spaziergänger mit Hunden, auch bei Übungsfährten lege ich die Fährten in der Nähe von Wegen, dass wenn die Leute laut reden und so weiter, dass er das gewöhnt wird und nicht abweicht. Wir haben aber eigentlich, wenn wir die geprägt haben auf dieses Wild, hat die Hunde in der Regel nie was anderes mehr interessiert. Da können 20 Meter weiter Leute mit Hunden vorbeilaufen, der nimmt den Kopf runter und läuft einfach weiter. Auch als ganz junger Hund, das ist hochinteressant. Ja, also es geht mit allen Hunden. Man muss sich nur an die Regeln halten. Ich muss den Hund prägen, muss mit diesen Schalen und mit dieser Lunge arbeiten und am Ende des Motivationsteil hinlegen, das ist das Haupt und die Schwarte. Damit der Hund merkt, jawohl, genau, das ist genau das Stück, das ich suche. Ich darf da nichts anderes hinlegen. Und um Gottes Willen keine getrocknete Schwarte, wie Sie das zum Beispiel bei Hundeprüfungen und so weiter und Übungen sehen. Da arbeiten die Hunde mal übertrieben mit Rinderblut und hinten liegt dann eine getrocknete Schwarte von Marais, was mit dem gar nichts zu tun hat. Wenn sie so arbeiten werden, dann scheitern sie einfach. Letztendlich, dann haben die Hunde keine Lust mehr.
Dass es genau die gleichen Schalen, die gleiche Decke und das gleiche Haupt sein müssen, das leuchtet mir alles ein. Nur warum muss es auch genau die gleiche Lunge sein?
Weil der Hund bei der Prägung am Ein- und Ausschuss gerochen hat. Und da hat er diesen Schweiß sich gemerkt. Und die Lunge, wenn ich kann keine minimalste Menge auf 1000 Meter tropfen. Das schaffe ich nicht. Und da habe ich diese Lunge, die ist abgetrocknet in ein Apfelsinennetz drin und ziehe das. Und das habe ich gewogen. Die verliert auf einen Kilometer nie mehr wie 10 Gramm. Versuchen Sie aber mal 10 Gramm auf 1000 Meter zu spritzen. Wie wollen Sie denn das machen? Das geht doch gar nicht. Und das ist einer der Tricks, weil der Hund riecht viel, viel, viel besser, wie wir glauben. Und die Hunde, die so nach den Standardmethoden ausgebildet werden, die haben den Kopf nicht richtig unten, die laufen meterweise neben der Fährte, sodass man gar keine Pirschzeichen sieht. Sie laufen zu schnell und müssen dann durch Einwirken langsam gezwungen zu werden. Und wenn ein Hund die finden will und zu schnell läuft, dann verliert er den Faden.
Aber diese Hunde sind wahrscheinlich bestens auf die Prüfung vorbereitet. Wie verhält sich das denn bei Ihnen? Wie übersetzt sich diese gute Leistung aus der Praxis ins Prüfungsgeschehen?
Ja, also geht man nicht zu einer Pferde, wo getropft wird. Das würde ich niemals machen. Das wäre eigentlich, ich habe ihn ausgebildet auf dem Pferdenschuh und dann wird er diese Arbeit souverän durchziehen. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, außer ich habe mir selber eins gemacht. Ja. Ich habe zum Beispiel, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, man muss streng darauf achten, dass die Prüfung so gelegt worden ist, wie man geübt hat, mit Schwarzwild, Schalen. Und ich bin zu einer Prüfung gegangen am Walchensee und da wurde mit Rotwildschalen gearbeitet. Und da kommt ja auch immer ein bisschen Schweiß rein. Und im Nu hatte ich diesen Effekt, dass der Hund praktisch fast doppelt so schnell gelaufen ist. Und ich habe dann kann man manchmal nicht mehr so richtig unterscheiden, ist auf einer Verleitung oder nicht. Und das hat mir einen Rückruf gekostet. Aber gut, der Hund war noch nicht einmal 12 Monate alt, war ich zweitbester Hund im ersten Preis. Das ist schon in Ordnung. Man muss da aufpassen bei der Ausschreibung, dass ich eine Prüfung nehme, die so gestaltet wird, wie ich geübt habe. Niemals getropft. Aber wenn Sie in die Prüfungsordnung schauen, fast alle sind getropft. Außer bei Brackenvereinen und Schweißhundevereinen. Ja, da muss man also Acht geben, weil es kann durchaus sein, dass man seinen eigenen Hund, wenn ich den auf der gespritzten Pferde laufen lasse, dann ist das für den so, der läuft 3 Meter neben der Pferde und zieht wie ein Ochs am Riemen, weil es gar kein Problem ist für ihn und ich kann ihn nicht mehr lesen. Ich kann ihn nicht mehr einordnen. Das Verhalten ist völlig anders, wie ich das über 6, 7 Monate geübt habe.
Ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz auf die Ausbildung zurückkommen. Wir sprachen vorhin über die Todsuchen und ihre Bedeutung für die Prägung des Hundes. Aber ab wann sollte der Hund denn das erste Mal zur Hetze geschnallt werden?
Die ersten Hetzen und Stellen niemals vor Eintreten der Geschlechtsreife. Weil dann sind die Hunde mannbar oder auch so, dass sie, um ihre Art zu verteidigen, praktisch kämpfen müssen. Und wenn das können sie mit dem Welpen nicht machen, der rennt ihnen in den Keiler rein und wird zusammengeschlagen. Das heißt also, während der Ausbildung nur Todsuchen. wo vorher schon Lunge da liegt von der Sau oder ein riesen Leberstück, wo man weiß, über Nacht, die ist verendet und an dem Pulszeichen das auch erkennt. Ja, weil diese kleinen natürlichen Nachsuchen zwischen den Übungen, die stabilisieren den Hund ungemein. Den interessiert nichts anderes mehr, als dass er hinten ankommt.
Herr Fischer, wir müssen leider langsam zum Ende des Gespräches kommen und ich möchte auch Ihre Zeit nicht überstrapazieren. Aber ich möchte Ihnen ganz herzlich für das äußerst interessante Gespräch danken. Vielen Dank.
Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Und was mich besonders freuen würde, wäre, wenn viele Nachwuchsführer meinen Weg mitgehen würden. Danke.
Ich danke Ihnen, Weidmann Zeil.
Weidmann Zeil.
Und damit sind wir auch leider schon am Ende der heutigen Sendung. Ihr findet Jagdcast auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie auf Facebook und YouTube. Ich würde mich freuen, euch in 14 Tagen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Weidmann Zeil.
Ja, ich hätte schwören können, dass ich meine Abschiedsformel in den letzten 7 Jahren gar nicht verändert hat. Jetzt muss ich gerade selber ein bisschen schmunzeln. Aber gut. Ja, bin tatsächlich ein bisschen ergriffen und würde mich freuen, wenn ihr eben bei der nächsten Sendung wieder mit dabei seid. Die kommt einfach as soon as possible, sobald ich sie eben geschnitten habe. Denn wir haben ja ein bisschen was aufzuholen. So. Ja, ich würde mich dann freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und vor allem Weidmann Zeil.